Heute, am Tag, an dem diese Folge rauskommt, am 30.04., könnte es sein, dass wir einen Preis bekommen haben für diesen Podcast. Es könnte aber auch sein, dass wir ihn nicht bekommen haben. Die Preisverleihung war nämlich gestern.
Und es könnte sein, dass wir grandios gescheitert sind. Also zumindest waren wir eingeladen.
Ja, das ist ja bei so Preisen immer so. Aber vielleicht reden wir da jetzt auch mal kurz
über
drüber. Übers Scheitern sowieso. Aber ich würde auch mal gerne nochmal mit dir über das Scheitern bei Preisverleihung sprechen. Lass uns einfach mal reinspringen.
Okay. Zwei Seiten.
Der Podcast über Bücher mit Christine Westermann
und Mona Amesian.
Also ganz egal, ob uns jetzt der goldene Blogger gehört oder nicht, könnt ihr ja mal bei Insta bei mir gucken. Wir nehmen diese Folge hier mit ein bisschen Vorlauf auf. Das wissen wir jetzt einfach noch nicht. Könnt ihr ja mal schauen. Wirst du enttäuscht sein, wenn wir ihn nicht bekommen? Also wird sich das für dich wie Scheitern anfühlen?
Wir sind ja unter den ersten drei Newcomern des Jahres nominiert. Und wenn wir dann auf den dritten Platz kommen, finde ich das super, weil es gibt bestimmt noch ein paar Newcomer mehr als uns. Ich würde natürlich mit 75, wie du es immer so schön anmoderierst, würde ich sehr gerne einen Newcomer-Preis gewinnen. Es wird sich wirklich nicht wie Scheitern anfühlen, weil also das, was wir gemeinsam machen, macht mir so viel Spaß. Wenn wir dafür auch noch einen Preis bekommen, ist es toll. Aber ich bin auch schon am Preis gescheitert und da fand ich es nicht so witzig.
Ja, eben, weil also ich frage mich gerade, ob das jetzt die PC-Antwort ist, obwohl es mir auch so gehen
wie geht's
würde
dir
wie dir.
Denn? Genau.
Also bei dem Preis geht es mir jetzt ähnlich, aber ich hatte auch schon Situationen, bei denen man eigentlich so hätte denken müssen, nämlich, hey, ich bin doch hier nominiert, das ist doch super und was
Erzähl
ist schon
mal,
so ein Preis?
Wo war's? Bei
Zum Beispiel Preis? War ich 21 nominiert, auch als beste Newcomerin für den Deutschen Radiopreis mit 1 Live Stories. Und da ist das ganz gemein. Also du hast den ja auch mal bekommen. Du weißt ja, wie diese Verleihung ist. Das
Aber
ist
ich habe ihn bekommen und da wusste man vorher, dass man ihn bekommt.
Ach so, nee, das war da nicht so. Man wusste, man ist nominiert. Man ist dann da unter großem Tamtam hingefahren nach Hamburg. Riesengala, Barbara Schöneberger hat moderiert und wir saßen dann da in der ersten Reihe und dann kam ein Musik-Act und danach war direkt bester Newcomer die erste Kategorie. Und das ist eigentlich irgendwie gut, aber auch nicht so gut, weil du hast gerade mal Zeit, dich auf dieses ganze Setting einzustellen und dann bist du schon diejenige, die potenziell gleich auch auf diese Bühne muss und dann auch so eine Dankesrede sagen muss, das ist ja was, das ist einem die ganze Zeit im Kopf. Und dann, das wusste ich nicht, kamen, als dann diese Kategorie anmoderiert wurde, drei Kameraleute zu uns dreien Nominierten, die da saßen und halten dir richtig fett
Oscar,
die Kamera vor die Nase und vorne auf der Leinwand sind alle drei Gesichter. Und dann Tané, die Comedian, hat die Laudatio verlesen oder hat verlesen, wer es bekommt. Und ich habe mich da gar nicht darauf eingestellt, dass Leute mir dabei zusehen können, wie das jetzt verkündet wird. Und ich wusste dann gar nicht, soll ich jetzt grinsen die ganze Zeit oder nicht? Oder kann man mir irgendwas ansehen? Und es war ein Nominierter und zwei Nominierte, also eine andere Frau noch mit mir. Und anhand dessen, was sie vorgelesen hat, war schon nach dem zweiten Satz klar, der Typ ist raus, weil sie spricht die ganze Zeit von einer Sie. Das heißt, es waren nur noch die andere und ich. Und es war wirklich so ein Psycho-Ding. Und dann hat die andere, ich weiß leider nicht mehr ihren Namen, hat dann gewonnen. Und dieses Kamerabild war aber die ganze Zeit auf einem und ich fand es ganz...
Hast du sie später nochmal angeguckt? Hast du dir beim Scheitern
nicht
zugeguckt?
Absolut nicht, nee. Aber ich war schon sehr enttäuscht, weil man dann so nah dran ist irgendwie und weiß, für diesen Preis in dieser Kategorie werde ich nie wieder nominiert werden, weil das war das letzte Newcomer-Jahr für mich. Aber ja, da hatte ich ein bisschen dran zu knacken, aber ist natürlich Quatsch, weil das ist ja schon toll, da nominiert zu sein und trotzdem... Ja, wenn du sagst, du hast sowas auch mal erlebt, das ist halt ein kleiner Knack.
Wir waren zweimal hintereinander in zwei Jahren für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.
Wer wir? Götz und du?
Götz, also für Zimmerfrei, genau. Und im ersten Jahr habe ich schon vergessen, wer ihn bekommen hat. Und im zweiten Jahr hat ihn Günther Jauch bekommen.
Mhm.
Und du sitzt dann auch in der ersten oder zweiten Reihe und Kamera fett auf deinem Gesicht. Und Günther Jauch mit Wer wird Millionär? Er hat den Fernsehpreis bekommen und ich glaube, im ersten Jahr war Thomas Gottschalk oder so. Also wir sind da gegen Promis angetreten, da hatten wir eigentlich keine Chance. Und dann haben wir aber, ich glaube auch, weil die einfach Mitleid mit uns in Mal hatten, haben wir dann im dritten Jahr haben wir dann den Grimme-Preis bekommen. Und da bin ich grandios gescheitert, weil Götz konnte nicht, weil er hat ein Konzert in Berlin
Und dann warst du alleine.
Und zur Preisverleihung. Und Götz war dann ein Spieler und toll. Und ich bedanke mich. Und dann hat er sich bei drei Menschen aus dem Team bedankt. Und ich hatte den ganzen anderen Kram am Bein. Und selbstverständlich habe ich in der Aufregung vergessen, mich bei weiß der Himmel, beim Kostüm oder den Autoren, weil ich habe auf jeden Fall wichtige Menschen vergessen, die dann am kalten Buffet nicht mehr mit mir geredet haben.
Ehrlich?
Und da bin ich wirklich weinend von Mal nach Hause gefahren, ja. Weil das so ein, also in Anführungszeichen, Mobbing ist jetzt übertrieben und in der Erinnerung kann ich auch wunderbar drüber lachen. Aber das war eine ganz schmerzhafte Erfahrung deswegen. Und dann habe ich einen zweiten Krimi-Preis bekommen, weil mir der erste kaputt gegangen ist. Es war dann ganz schön.
Also ja. Du hast nicht ein zweites Mal den Preis bekommen, nein, sondern du hast einfach die Trophäe ein zweites Mal bekommen.
Entweder habe ich ihn irgendwo stehen lassen oder er ist mir runtergefallen.
Auch eine Art von Scheitern.
Auch eine.
Wobei es jetzt auch absurd ist, wir machen eine Folge über Scheitern und erstmal reden wir drüber, was man so für Preise gewonnen hat.
Ja, aber es ist ja trotzdem, es ist ein Scheiß. Die Frage, was ist Scheitern eigentlich? Ist das gleichzusetzen mit einer Niederlage oder ist Scheitern, wenn man keinen Erfolg hat? Das habe ich mir lange überlegt, als ich mir um diesen Namen eigentlich
und?
Gedanken
Fazit?
Mache. Ich finde, Scheitern ist mehr als keinen Erfolg haben. Und ich finde auch, Scheitern ist mehr als eine Niederlage. Ich finde, Scheitern geht irgendwie tiefer und ich habe es diesmal so gemacht wie du. Ich habe mal im Internet nachgeguckt, was Scheitern eigentlich bedeutet.
Mhm.
Und ich habe es vergessen, ehrlich gesagt, weil ich mir mein eigenes Scheitern viel besser erklären kann.
Ja,
also
mach mal.
Ich glaube, also meine Therapeutin und auch mein Ehemann werden das jetzt nicht gern hören, aber ich glaube, dass ich beim literarischen Quartett gescheitert bin, weil ich viel mehr gekonnt hätte, als ich es gezeigt habe. Und Scheitern ist was, glaube ich, was dir lange nachgeht. Und das geht mir noch nach. Also das ist meine Erklärung. Scheitern ist was, was du, eine Niederlage ist was, aus der du was lernen kannst. Aus Scheitern kann man auch was lernen, aber das Lernen aus Scheitern dauert länger, glaube ich. Wie ist es bei dir?
Ich hätte es, glaube ich, etwas milder definiert, weil ich schon auch glaube, dass man aus Scheitern schnell was lernen kann oder dass aus einem Scheitern ein Erfolg entstehen kann, wenn man im Nachhinein drauf zurückschaut. Ich finde Scheitern im Moment schlimm, was aber, glaube ich, auch so ein bisschen an unserer Kultur hier in Deutschland liegt, die eine sehr niedrige Fehlertoleranz zulässt. Und ich glaube, die allermeisten bei uns gehen erstmal negativ ran ans Wort Scheitern. Dabei, wenn man sich jetzt überlegt, wir würden alle nicht mehr scheitern und alles nur noch gewinnen und bestens schaffen, dann wären wir A, Roboter und B, wird man ja gar nichts mehr irgendwie weiterentwickeln können und nie einen Neuanfang wagen oder so. Zum Beispiel.
Darf ich ganz kurz dazwischen, woran bist du in deinem Leben gescheitert?
Genau, ich wollte gerade mal nach einem Beispiel suchen, was das vielleicht ganz gut erklärt. Also ich glaube, es gibt so zwei, an die ich denke. Einmal ist es beruflich die Zeit so um 2019 rum. Da wurde der Stories-Instagram-Kanal, den ich moderiert habe, in den ich sehr, sehr viel Zeit und Herz reingesteckt habe für Funk, wurde eingestellt, sehr überraschend. Und da brach für mich eine Welt zusammen, weil ich da echt ganz, ganz viel Hoffnung reingesteckt habe, dass das ein langfristiges, großes Projekt wird. Dann war ich in einem großen Casting in der letzten Runde, wurde super gelobt, habe ganz viel Hoffnung gehabt, dass ich den Job bekomme, habe ihn nicht bekommen. Dann hatte ich, das habe ich mal erzählt in der Männlichkeitsfolge, so ein ganz schlimmes Gespräch in dieser Zeit mit einem mir vorgesetzten, sehr hoch angesiedelten Menschen in einem Medienunternehmen. Bin da sehr gebrochen rausgegangen und war richtig, richtig fertig. Also richtig fertig. Und was ist daraus entstanden? In der Zeit hat mich meine Literaturagentin, meine spätere, angerufen und ich habe gedacht, ey, wenn jetzt gerade hier schon alles den Bach runtergeht, dann schreibe ich jetzt halt ein Buch. Und ich habe mir ein Management gesucht oder bin zu Barbarella gekommen, bei denen ich jetzt eben unter Vertrag bin oder mit denen ich arbeite seit 2020 dann. Und das ist meiner Meinung nach das Beste, was mir passieren konnte, weil ich da einfach seit Jahren jetzt schon so glücklich bin und so eine tolle Hilfe habe. Und nicht nur das, sondern wirklich so Sparringspartner, die an meiner Seite sind, denen ich total vertraue. Das wäre nicht passiert, wenn an dem Punkt nicht so eine coole gewesen wäre und ein ganz dolles Leiden auch in mir und eine Angst, dass jetzt alles den Bach runtergeht.
Es gibt so einen blöden Spruch, nichts ist so schlecht, dass es nicht was Gutes hat. Und ich glaube, der stimmt wirklich. Also er ist ein bisschen albern. Ich finde ihn vielleicht auch albern, weil ich weiß, wer den mal gesagt hat. Und den Typen finde ich albern.
Wer denn?
Irgendwie jemand aus Wiesbaden, ich habe den Namen schon, so, der okay. ist schon 100 Jahre her, aber der hat immer mantramäßig diesen Satz wiederholt, wenn du irgendwie rumgejammert hast, nichts ist so schlecht, dass es nicht wieder was Gutes hat. Und das stimmt, und ich habe, als ich über dieses Scheitern nachgedacht habe, also klar, mein eigenes auch, habe ich hin und wieder im Kopf gehabt, aber ich habe an Politiker gedacht, wie brutal das sein muss. Wie oft liest du im Zusammenhang mit Habeck oder mit Annalena Baerbock oder mit Schulz, also mit der ganzen Ampel, wie oft liest du von Scheitern? Und ich denke dann immer, meine Güte, Leute, geht doch mal ein bisschen, wie soll ich denn sagen, menschlicher mit den Leuten. Überlegt doch mal bitte in eurem Job, wie oft ihr da scheitert oder wie oft ihr einfach missbaut, wie oft euch, sagen wir mal, nur Fehler unterlaufen.
Ja.
Das ist ja nicht gleich, ist sofort ein Scheitern.
Das stimmt, ich, ne? Wobei du natürlich auch nicht jeden anderen Job mit dem der einer Außenministerin oder eines Kanzlers oder eines Innenministers vergleichen kannst. Und wenn man diesen Job antritt, weiß man ja auch ein bisschen, worauf man sich einlässt, beziehungsweise hat man ja auf jeden Fall eine politische Karriere schon hinter sich, die darauf hingeführt hat. Und weiß auch von Menschen, die schon mal an dieser Position waren, mit denen man sicherlich auch in Kontakt stand oder hätte in Kontakt treten können oder sich irgendwie hätte reindenken können, wie es ist. Ich glaube, das ist halt was, wo man nicht so reinpurzelt, sondern das ist halt eine sehr bewusste Entscheidung. Und dann bist du sehr exponiert und scheiterst natürlich vor einer gesamten Nation und 80.000
Menschen.
Du scheiterst
vor der ganzen Welt.
Ja,
also,
genau,
weißt du, wenn
in der Position, ja.
Und der russische Außenminister... Also dir den Rücken zudreht oder dir gar nicht mehr zuhört. Und da sind hunderte von Kameras auf dich gerichtet und die Bilder gehen um die Welt. Also.
Aber was ist denn so in deinem Leben so die eine Sache, muss ja auch nicht beruflich sein, kann ja auch privat sein, wo du das Gefühl hast, du bist einfach vielleicht auch häufiger immer wieder dran gescheitert und das ist vielleicht so ein Scheiterdorn in deinem
Woran
Finger.
Woran ich immer wieder scheitere, ist ein Wesenszug, dass ich in den Vergleich gehe. Also, dass ich so denke, ich müsste eine Kleidergröße haben oder ich müsste so toll formulieren können wie Holger Gerz oder so. Wir haben ein Buch jetzt, also das war meine Buchempfehlung für dich, Arno Frank, so und jetzt kommst du. Und ich finde einfach, dass der grandios schreibt und dann lese ich das und denke, so würde ich auch schreiben können. Das ist ja Quatsch, ich schreibe, wie ich schreiben kann. Aber dieses in den Vergleich gehen und das Zweite ist, sich Gedanken machen, was andere denken könnten und wie ich mir die Wirklichkeit morgen vorstelle. Weißt du, das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Also das sind so zwei Sachen, die ich auch in der Achtsamkeit gelernt habe und in dieser Zeit der Achtsamkeit ist mir das immer sofort aufgefallen. Und jetzt habe ich gerade mit einem Freund verabredet, dass wir demnächst mal wieder einen Auffrischungskurs machen. Dass wir einfach mal wieder zu Georg gehen und sagen, Georg, jetzt mach mal die Augen zu, du machst eine Meditation. Und dann fange ich mal wieder ein bisschen an zu weinen und lass mal so ein bisschen, mach mal wieder sauber innen drin. Das ist gut.
Weinen und so sauber machen hat ja auch ein bisschen was mit Scheitern zu tun, weil ich finde, das so sich einzugestehen, dass man vielleicht an was gescheitert ist und das auch rauszulassen, da mit jemandem drüber zu reden, das ist ja auch ein Weg dahin, dass dann vielleicht da was Gutes draus entsteht. Ich glaube, dass man auch schnell an dem Punkt ist, wo man das so in sich reinfrisst, das nicht so richtig wahrhaben will. Das Maximum davon erleben wir auch heute in dem Buch, so Hochstapler, die einfach grandios scheitern und sich das überhaupt nicht eingestehen und immer noch die Nase oben haben und denken, das wird schon. Und das Gegenteil ist natürlich dann dieses sich immer wieder hinterfragen und denken, man wäre gescheitert, ist es aber von außen gesehen gar nicht. Ne?
Ich habe nachgeguckt, woher das Wort Scheitern kommt und es kommt ein Wort aus dem 16. Jahrhundert, zerscheitern, was in Stücke brechen. Und ich frage mich, wie gebrochen man nach einer Niederlage oder nach einem Scheitern ist. Und was du von dir erzählt hast, das ist schon auch, dass man dann Stücke wieder zusammensetzen muss und sich erinnern muss, was habe ich denn, ne? Was habe ich an mir?
Ja, und da ist vielleicht dieses zweite Beispiel, was mir in den Kopf kommt, ganz gut, um das nochmal so zu erklären, wie tief das auch so sitzen kann, weil das zweite ist meine Kindheit, der Sport, das Turnen. Und davon habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Da bin ich an gewissen Punkten grandios gescheitert, weil ich einfach Angst hatte, weil ich nicht weitergekommen bin. Ich bin an bestimmten Elementen im Training gescheitert, die andere konnten. Ich bin bei Wettkämpfen mehrfach gescheitert und weinend aus diesem Wettkampf raus, weil ich irgendwie gegen das Pferd oder diesen Sprungtisch gerannt bin, weil ich mich einfach nicht getraut habe zu springen. Und seitdem habe ich irgendwie in mir drin eine Aversion, also ich glaube, ich habe da sehr viel gelernt auch, aber eine Aversion gegen kompetitiven Sport.
Sehr interessant.
Also weil mir das auch so viel Druck gemacht hat, auch sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, ich würde das immer wieder so machen, weil das total viel wert war so für mein Leben. Aber dieses in meinem Hobby immer wieder scheitern und mit meinem eigenen Scheitern konfrontiert zu sein, das war schon anstrengend. Und deswegen mache ich das jetzt einfach nicht mehr. Und habe mich jetzt, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, zum ersten Mal dafür entschieden, mal wieder was kompetitiv Sportliches zu machen und habe mich für den Herbst für einen Halbmarathon angemeldet.
Hammer.
Für ein Rennen.
Toll.
Und ich glaube, das hat mir deshalb so viel abverlangt, das zu machen, weil alle gesagt haben, ja, mach doch, wenn du da Bock drauf hast, weil ich einfach das so für mich abgeschrieben hatte, irgendwas Wettkampfmäßiges
zu machen. Aber du rennst doch gar nicht gegen jemanden, du rennst doch gegen dich.
Ja, aber das reicht mir schon.
Ja?
Das reicht mir schon, weil ich wollte den Sport seitdem immer als sowas Ausgleichendes zur Arbeit sehen, was wonach ich mich ausgepowert fühle, so ganz zwanglos. Und automatisch, wenn du dich für sowas anmeldest, überlegst du dir natürlich, wie schnell möchte ich das denn schaffen?
Ach so.
Also,
schaffst du es denn überhaupt? Weißt du, dass du 21 oder 21 schaffst, Kilometer?
Ja, genau, das wäre dann auch scheitern, wenn man es nicht schafft.
Aber du weißt, dass
Da würde ich jetzt mal davon ausgehen, ich habe ja jetzt auch noch ein halbes Jahr Zeit und ich laufe ja echt viel und gerne und hätte mich da jetzt nicht angemeldet, wenn ich jetzt nicht, sagen wir mal, wenn jetzt nicht irgendwas passiert oder es mir ganz schlecht geht oder ich, keine Ahnung, wirklich irgendwie Gebrechen habe an dem Tag, werde ich das schon zu 95% schaffen. Aber dann hat man auch so ein bisschen so einen Ehrgeiz und das finde ich spannend, dass das noch so von ganz früher ist, vom Scheitern früher. Und das ist ja auch kleines Scheitern, so Hobby, das ist ja, hat mich ja keiner hingezwungen. Das war ja, ich wollte da ja irgendwie sein und trotzdem sitzt das dann noch so tief.
Ich glaube, wenn man richtig gescheitert ist, sitzt es auch wirklich tief. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt in einer hochmögenden Literatursendung säße, wie gut ich das meistern würde, weiß ich nicht.
Würdest du es nochmal machen nach dem literarischen Quartett, ist auch die Frage. Weil du gerade gesagt hast, das war für dich ein Scheitern.
Also wenn ich irgendwo eingeladen wäre und das einmal machen könnte, würde ich, da hätte ich, glaube ich, eine ziemlich große Klappe und würde über das Ziel hinausschießen. Ich würde gerne eine eigene Buchsendung machen, also eine normale.
Wenn eine kriegt, sag Bescheid, ich komme als Gastro.
Ja, dass du mein Co-Moderator bist, ist doch sowieso, klar. Also ja, Scheitern sitzt... Ist kein Stachel, ich wollte sowas gerade sagen. Das ist es nicht, aber du hast es, es gehört in den Rucksack, den du mit dir gar nicht mal schleppst, sondern trägst. Der gehört dazu.
Was ich bei dir spannend finde, das wurdest du, glaube ich, auch schon mal in einer Fragenfolge, die wir hier gemacht haben, gefragt, wie du es schaffst, so offen mit deinem Scheitern auch umzugehen, weil ich dich auch erlebe als eine Person, die gar kein Problem damit hat, Unsicherheiten nach außen hin zu tragen, auch öffentlich. Auch jetzt schon vor unserem Podcast habe ich dich zum Beispiel bei Hotel Matze, habe ich so ein ganz langes erstes Interview mal mit dir wieder nach längerer Zeit gehört. Da hatten wir noch gar keinen Kontakt. Und habe gedacht, Mann, das ist irgendwie besonders, dass eine Person da sitzt und einfach ganz offen sagt, ja, das war schlecht, da habe ich einen Fehler gemacht, hier war ich unsicher, hier gehe ich in den Vergleich. Und ich mache mir da ganz oft Gedanken, zum Beispiel auch so in Bezug auf Social Media, weil das ja eine Welt ist, in der, das verändert sich auch schon ein bisschen, aber in der auch viel heile Welt gezeigt wird und alles immer ein bisschen schöner aussieht, als es eigentlich ist. Und ich mich auch in Bezug auf meinen Kanal jetzt bei Insta ganz oft frage, sollte ich da auch mehr zeigen von dem, was nicht gut läuft? Oder auch mal an Tagen in die Kamera reden, wenn es mir einfach nicht gut geht? Und da ein bisschen offener mit sein. Also ich finde es toll, dass wir jetzt den Podcast haben. Das ist ein gutes Medium dafür. Aber da kann man sich, glaube ich, ein bisschen was bei dir noch abgucken.
ich glaube, wenn ich Social Media machen würde oder lesen würde, ich kriege das bei dir ja manchmal mit, wie Leute sagen, so ein Quatsch oder, also bei dir ist ja relativ harmlos, aber wenn ich merken würde, wie Leute das, was ich vielleicht für gut halte, massiv kritisieren, ich glaube, dann würde ich verstummen. Also das ja. möchte ich gar nicht wissen.
Und natürlich ist es auch so, an Tagen, wo es einem nicht gut geht, an denen man gescheitert ist am Leben. Manchmal scheitert man ja einfach an kleinen Situationen im Leben. Und du da sitzt und einfach weinst und aufgelöst bist. Das Letzte, was du dann ja machen möchtest, ist das Handy rausholen und das erzählen. Und ich bewundere immer diejenigen, die das schaffen und machen. Das gibt es immer mehr und ich finde es eine tolle Entwicklung. Aber da zum Beispiel habe ich mir wirklich angewöhnt, Kanäle, bei denen ich das Gefühl habe, die geben mir das Gefühl, bei denen es alles gut. Sie sehen immer top aus. Es ist eine gefilterte Welt in jedem Sinne, denen einfach zu entfolgen. Und habe manchmal Angst oder frage mich, inwiefern löst mein Kanal es bei Menschen aus, weil natürlich gehen Sachen schief und natürlich geht es mir nicht gut. Natürlich sehe ich morgens auch scheiße aus. Und also, ne, so dann ist das ist halt irgendwie so eine Parallelwelt, in der jetzt langsam erst das Scheitern so ankommt. Das finde ich ganz spannend.
Ich denke gerade an Zimmerfreisendung, wo ich das Gefühl hatte, ich komme überhaupt nicht vor. Ich bin gescheitert in dem, was ich wissen wollte, weil die Gäste mir anders entgegengekommen sind, als ich es gemacht habe oder weil vielleicht Götz übernommen hat. Das war oft bei Musikern so, dass da haben halt zwei Fachleute miteinander geredet und dann warst du als einer, der keine Noten lesen kann, natürlich komplett abgemeldet. Und es gab mehr als eine Sendung, also es gab nicht mehr als fünf, aber es gab mehr als eine, wo ich weinend nach Hause gegangen bin. Also weil ich das Gefühl hatte, ich bin in der Sendung überhaupt nicht vorgekommen und ich habe mich lächerlich gemacht oder ich wurde lächerlich gemacht. Und ich erinnere mich an eine Sendung, da habe ich so in der Maske schon so geweint, dass die...
Vorher?
Nein, danach, also beim Abschminken. Da habe ich in der Maske schon so geweint, dass die Maskenbildnerin gar nicht wusste, was sie noch mit mir machen soll. Dann bin ich ins Taxi gestiegen und ich weiß, dass ich so geweint habe, dass ich dem Taxifahrer gar nicht die Adresse sagen konnte. Und das war, aber dieses Scheitern war auch gut, weil danach habe ich gedacht, das passiert mir nicht nochmal. Und dann ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Ab der Zeit habe ich dann, also war ich auch tougher. Also ich war dann nicht mehr das Christinchen oder die Liebe oder mit der kann man es doch eh machen und die nimmt einem ja auch keinen Scherz übel, sondern das hat sich geändert. Und das Tolle war, dass es von den Menschen, vom Publikum, also vor allen Dingen von denen, die im Saal saßen, also bei der Aufzeichnung, auch immer honoriert wurde. Mhm. Das fand ich ganz schön. Also insofern steckt in jedem Scheitern wirklich auch immer eine Chance.
Ja, ne? Dieses an Niederlagen wachsen, das klingt halt alles immer so floskelig so schnell.
Aber es stimmt.
Es stimmt, außer, bevor wir zu den Büchern kommen, das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, wir reden jetzt natürlich über Scheitern auf einem sehr entspannten Level. Es gibt natürlich auch Existenzen und Menschen, die so sehr scheitern, dass alles zerbricht, dass eins zum anderen kommt, dass sie aus einem Loch, das immer tiefer wird, gar nicht mehr rauskommen ohne Hilfe oder auch mit Hilfe nicht. Und das ist natürlich was, was wir jetzt hier nur am Rande erwähnen können, weil wir immer so aus unserer Lebenswelt erzählen und da bewegen wir uns zum Glück in, glaube ich, einem sehr normalen Rahmen, was Scheitern angeht. Und trotzdem fühlt es sich natürlich nicht gut an in den Momenten.
Ja, aber das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast, finde ich jetzt. So, wir kommen zu den Scheiternbüchern. Und das Buch, das du mir empfohlen hast, Mona, heißt Die Kobra von Kreuzberg von Michel Descartes. Genau, wir haben eben...
Ich starre an meinem Mikro vorbei in dein Gesicht.
Ich habe vorhin gesagt, mich würde interessieren, ob du schon am Anfang weißt, ob mir das Buch gefallen hat oder nicht. Und?
Also ich habe es jetzt auch nochmal gelesen. Es war ein bisschen her, dass ich es gelesen hatte. Und während ich es jetzt nochmal gelesen habe, dachte ich, Christine wird dieses Buch in der Luft zerreißen. Ich glaube, das ist gar nicht ihre Art Geschichte und ihre Art Humor. Ich kann aber vorweg sagen, ich bleibe dabei. Ich finde dieses Buch grandios. Und wenn du es gleich in der Luft zerrissen hast, kann ich dir danach auch sagen, warum. Und möchte jetzt schon alle dazu aufrufen, diesem Buch eine Chance zu geben, weil es...
Das ist ja unglaublich, weil was hier
weil es unter
passiert.
Für mich unter der Überschrift läuft mal was ganz anderes. Ich mache den TED-Talk zum Buch mache ich gleich. Ich will jetzt erstmal hören, wie schlimm du es fandest.
Ich hätte dir die Chance jetzt gegeben, dass du meinen ersten Satz hörst, um zu sehen, ob ich es mag oder nicht. Den habe ich bewusst so geschrieben, weil ich einfach mal gucken. Also der erste Satz heißt, das hier könnte die kürzeste Inhaltsangabe werden, die ich je bei 2 Seiten zu einem Roman gemacht habe.
Ja, du hast es. Du hast dieses Buch.
Weil man diesem Buch nicht gerecht wird, sollte man es versuchen, zusammenzufassen.
Du findest es gut.
Was passiert? Dazu passiert einfach zu viel. Und was passiert? Das schillert und glitzert und funkelt und leuchtet und sprüht vor Energie. Ich finde es ja total, gut. Du bist gescheitert an der Interpretation meiner Person.
Ich lieb's.
Warte, Moment, ich bin noch nicht ganz fertig. Und es ernsthaft zu beschreiben, das wird ohnehin nicht funktionieren, denn diese Geschichte ist wirklich randvoll mit völlig schrägen Dialogen, getragen von einer bizarren Handlung, die strickenweise unglaublich komisch ist und dabei atemlos von Schauplatz zu Schauplatz hastet, von Gag zu Gag, von einer absurden Pointe zur nächsten. Hilft ja nichts, dass ich das jetzt hier schon mal erzähle, wie ich dieses Buch gelesen habe. Bisschen Inhalt muss einfach auch rein. Die Geschichte spielt in Berlin und da läuft es ganz schlecht für Beverly Kaczmarek, den Namen finde ich schon, Beverly Kaczmarek.
Alle
ich
Namen schon, im Buch
ja,
eigentlich,
sind
oder?
Schon ja. Sehr weit. Hot Filter heißt der
oder
Kommissar.
Oder Dragan, dieser Wetteranarchist.
Genau. Terrorist, genau. Also, Beverly ist noch keine 20, wäre gern so berühmt wie ihre Brüder Yves und Billy. Die sind professionelle Diebe, aber auf allerhöchstem Niveau. Die haben gerade ein paar Fabergé-Eier aus der Eremitage in St. Petersburg geklaut. Klauen in großem Stil ist eine Familientradition. Das konnten schon die Großväter perfekt und tun es immer noch. Eine Dynastie von erstklassigen Dieben. Also nur die kleine Schwester Beverly hält sich für eine große Niete, hat noch nicht wirklich was Spektakuläres vorzuweisen, will es der Familie aber zeigen und grübelt über den ganz großen Coup nach. Einfach nur den Vatikan auszurauben, so heißt es an einer Stelle, ist ja wohl total aus den 80ern, also letztes Jahrhundert, und da habe ich schon sehr gelacht über diesen Satz. Und sie läuft durch Berlin und überlegt und dann läuft sie am Brandenburger Tor vorbei und denkt, das ist es doch, Berlin, die Quadriga auf dem Brandenburger Tor. Sie beschließt, diese Quadriga zu klauen, und zwar mitsamt der Göttin obendrauf, mitsamt dieser eisernen Fahne und den 4 Pferden. Und jetzt wird auf knapp 200 Seiten beschrieben, wie sie diesen spektakulären Coup organisieren will. Ob sie es schafft? Seit wann erzählen wir hier bei 2 Seiten, wie es am Ende ausgeht? Also die Kobra von Kreuzberg ist ein Familienroman, ein bisschen Krimi, ein bisschen Coming-of-Age-Geschichte und überbordende Fantasie im Kopf des Autors Michel Descartes. Es ist ein Roman mit B-Movie-Charme, das hat ein Kritiker geschrieben, und das trifft es auf den Punkt, finde ich. Ich hätte dieses Buch vermutlich nach 30 Seiten beiseite gelegt, weil es schon gleich am Anfang so irre Wendungen gibt, die Gagdichte so groß ist, aber beiseite legen gilt ja bei 2 Seiten nicht.
Nee.
Hier zieht man alles bis zum Schluss sich rein. Ich hätte den Autor unglaublich gern beim Schreiben erlebt, wie er eine Pointe nach der anderen raushaut, wie er sich vermutlich an sich selbst erfreut und über sich freut. Und ich finde, das macht er absolut zu Recht. Man kann das Buch lesen, man muss es nicht lesen, aber schaden kann es auf keinen Fall.
Also das Frau ist Westermann, ich habe Sie falsch eingeschätzt. Und deswegen liebe ich diesen Podcast hier so sehr, weil ich echt auch nach, was sind wir jetzt, 50 Folgen, 49 Folgen oder sowas, ich finde es immer noch verrückt, dass man den Geschmack der anderen dann doch manchmal so falsch einschätzt. Aber
ja, weil du kommst aus dem Ding nicht raus. Wenn du es total blöd findest, am Anfang dachte ich, was. Also ich sag's jetzt mal sehr übertrieben, was für ein Penela-Humor ist es dann?
Ist ein bisschen gaga, ist auch ein bisschen trashy, aber ja bewusst.
Ja, bewusst. Und irgendwann zieht sich doch schon so ein schöner roter Faden durch, weil sie scheitert ja überhaupt nicht. Sie macht sensationelle Sachen, betrachtet es aber nicht als Sensation, sondern misst sich immer an ihren blöden Brüdern. Die Sprache ist manchmal sehr derb, aber das passt wunderbar da rein. Und es ist eine Liebesgeschichte da drin versteckt, mit der man überhaupt nicht rechnet. Und es kommt eine Menge Sex auch drin vor, den man gut lesen kann. Also ich finde, das ist auch ein Buch, was man, ach, ich weiß nicht, ob man es mit in den Urlaub nehmen sollte, weil wenn man es mitnimmt und es gefällt einem nicht, dann hat man so ein 200 Seitending und muss sich dann doch die Gala holen oder so.
Ja, aber es ist kein sehr gefälliges Buch. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen crazy auch im Kopf sein, um dieses Buch zu mögen. Und also für mich hat es sich beim Lesen manchmal auch ein bisschen so angefühlt wie ein Comic. Also ich konnte mir das zwar sehr bildstark, ich konnte mir das alles sehr gut vorstellen. Und ich mag einfach Texte zwischendurch, die sich selbst einfach nicht so ernst nehmen. Und das ist so ein Buch. Und wie du sagst, ich kann mir auch so gut vorstellen, dass dieser Autor einen Heidenspaß hatte. Und ich weiß es auch, ich habe mit ihm eine Lesung gemacht zu dem Buch und der war zu Gast bei mir in Stories. Und er ist ganz anders, als man ihn sich vorstellt. Eher so ruhig und dann aber doch im Gespräch mit diesem trockenen Humor, den dieses Buch auch hat, den muss man, glaube ich, auch haben. Sonst kann man sowas nicht schreiben. Ganz, ganz interessanter Mensch und sehr besonderes Buch, finde ich.
Ich habe beim Lesen... Also, weil irgendwann rutscht so rein, also irgendein, der macht so Schlenker, es geht streckenweise um isländische Gartenmöbel, um Rosinen in Brötchen, ob die da reingehören oder nicht, um Dampfbäder auf Zypern, um Kinoblockbuster in Jordanien. Und dann habe ich so gedacht, der macht einfach ganz viel mit seinem Kopf. Und ich habe mich erinnert, hast du Harry und Sally gesehen?
Ja.
So, an diese Szene, diese berühmte Szene, wo sie im Restaurant sitzt und den Orgasmus faked. Und am Tisch...
Den Bogen, da bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, am Tisch sitzt jemand, eine Frau, guckt sie an, I wanna have what she is having. Und da habe ich gedacht, ich hätte gerne ein bisschen was von dem Kram, den der im Kopf hat. Das hätte ich gerne. Also, weil das ist grandios, was er macht, was er sich aus... Also, da gibt es einen Wetterterroristen, Dragan Visovic, heißt der. Der sorgt dafür, dass man denkt, in Berlin ist immer nur schlechtes Wetter, also Winterdepression. Und allein die Idee, dass er sagt, haben sich das die Iren ausgedacht, um Großbritannien zu schädigen, haben die sich ausgedacht, dass es in London immer regnet. Und das haben sie sich schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ausgedacht. Das sind ja nur winzige Facetten von einem Kaleidoskop von Ideen, die er hat. Und das harmoniert
alles so gut, finde ich. Und auch so ganz kleine Details. Also was ich natürlich wahnsinnig gefeiert habe, ist, dass diese hochkriminellen Menschen in diesem Buch wahnsinnig viel Wert auf Zahnhygiene legen. Also das ist ja auch bei all diesen Figuren so, man vergisst beim Lesen, dass das alles Straftäter sind, alles wirklich kriminelle Leute. Man hat fast das Gefühl, klauen ist eine Tugend beim Lesen. Man vergisst, dass das wirklich Gangster sind, weil irgendwie sind sie schon auch anständige Leute und auch so grundehrlich, aber halt sehr gefährlich auch. Also die würde man sonst wegsperren. Und gerade auch dieses Thema Kunstraub und so, das taucht ja wirklich immer mal wieder auf.
Und es ist geschrieben, bevor der wirklich große Kunstraub in Berlin war. Also mit dieser mega Goldmünze dann.
Ja.
Das fand ich. Hast du eigentlich mal mit ihm drüber gesprochen, woher die Ideen kommen oder aus welchem Fundus er da schöpft?
Sicherlich. Es ist aber wirklich jetzt schon eine Weile her und ich weiß es nicht mehr. Was mir nur hängen geblieben ist, danach, dass ich gedacht habe, der ist genauso wie das Buch. Also ich habe sofort diese Genialität, die sich so schwer in Worte fassen lässt, wenn man dieses Buch liest, die habe ich in ihm als Person auch total wiedergefunden, weil er nach außen hin irgendwie ganz anders wirkt als das, was dann so im Gespräch hochkommt mit ihm. Und er hat jetzt auch ein neues Buch geschrieben, das ich gerade zu Hause liegen habe und noch nicht gelesen habe. Aber sobald ich diesen Namen gesehen habe auf einem Cover, war ich so, sofort muss ich das lesen. Und es klingt auch super gut. Das heißt nämlich Kapitulation. Und da geht es um einen jungen Poeten, der eigentlich nichts reißt mit seinen Gedichten. Also absoluter Loser, so wird er beschrieben auf dem Klappentext. Bis er bei der Sparkasse in irgendeinem Kaff einen Preis gewinnt, plötzlich 7.500 Euro hat und damit in Frührente gehen will.
Mit
7.500 Euro. Und da habe ich schon wieder gedacht, das klingt schon wieder so absurd, dass es nur gut sein kann.
Also ich würde es sogar lesen, glaube ich.
Ja.
Also wirklich, kann ich nur sagen, ich habe dann nochmal nachgeguckt, das gibt ja also man denkt ja, es ist ein Berlin-Führer. Und ich habe nachgeguckt, ob es die Kneipen gibt. Also ich habe bei zwei nachgeguckt. Also den Roten Salamander gibt es nicht. Aber man denkt, er führt einen durch Berlin. Also das ist echt so. Und an einer Stelle geht es um Wale. Und dann beschreibt er eine halbe Seite. Also ich will das jetzt nicht vorlesen. Ich habe es mir hier markiert. Eine halbe Seite, was es für Wale gibt. Wo ich auch denke, was für eine Arbeit und Energie er da reinsteckt. Das stimmt, vielleicht stimmt es, aber man müsste mal gucken, ob es die Wale wirklich gibt.
Ja, so ein bisschen Nerdigkeit schwingt da auch mit, aber so eine Coolness auch. Und auch diese Hauptfigur, ich fand die so cool.
Also ich merke gerade, wie ich da noch mal so ein bisschen rein. An manchen Stellen, das muss ich echt gestehen, habe ich großflächig, also so meine Seite, weil da waren, kamen dann so Listen, warum man was wie machen kann.
Und wobei ich die auch echt gut fand.
Ja, da habe ich irgendwie gedacht, jetzt will ich erstmal gucken, wie das am Ende wirklich ausgeht. Und das, und da habe ich, also ich kann das sehr gut so ein bisschen großflächig. Großflächig bedeutet nicht mehr als eine Seite. Also das
kommen wir auch gleich noch zu.
Kommen wir gleich noch zu, genau. Da habe ich nämlich auch dran gedacht. Das bedeutet nicht mehr als eine Seite. Also ich kann dann immer wieder auch gut einsteigen. Und manchmal reiße ich mich auch am Riemen und denke, jetzt komm, lies das. Aber das ist so viel an Witz und an Humor gewesen, dass es mir manchmal einfach ein bisschen zu viel
schon geballt, ne?
Das ist schon eine geballte Lade.
Aber ich bin immer noch enttäuscht von mir, dass ich grandios gescheitert bin daran, einzuschätzen, wie du dieses Buch fandest.
Ich habe mir gedacht, dass du denkst, dass ich das in der Luft zerfetze.
Ist kein typisches Christine Westermann-Buch.
Nein, aber ich habe ja in einem Jahr mit Mona Amesjan auch gelernt, dass sich manche Sachen einfach auch lohnen zu lesen, obwohl man nach 30 Seiten denkt. Das habe ich wirklich mit dir gelernt. Du hast mir eine Menge Bücher empfohlen, die ich niemals gelesen hätte, glaube ich. Und das ist toll. Also da ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast machen.
Kann ich nur so zurückgeben, weil dieses Buch, was du mir empfohlen hast, gehört wahrscheinlich auch dazu. Das hätte ich auch, glaube ich, niemals gelesen, wenn du es mir nicht empfohlen hättest. Deswegen darfst du jetzt zu Beginn auch einmal raten.
Das ist schwer mit dem Raten. Ich würde mich sehr freuen, wenn es dir gefallen hat. Ich habe es jetzt nicht nochmal ganz gelesen, aber ich habe den Anfang nochmal gelesen und ich habe den Schluss nochmal gelesen, wo seine Mutter nochmal erklärt, warum es so war, wie es war. Und ich will jetzt nicht sagen, mir sind die Tränen gekommen, aber das hat mich schon sehr bewegt. Und es würde mich eine Idee wundern, wenn es dich nicht bewegt hat.
Okay.
Hätte.
Dann legen wir los.
Mach mal.
Es ist auf jeden Fall, das können wir schon mal festhalten, ein ganz anderes Buch jetzt als die Cobra von Kreutzberg, aber so kommen dann hier heute alle auf ihre Kosten. So, und jetzt kommst du, heißt dieses Buch, geschrieben hat das Arno Frank. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, als ich dieses Buch dann zu Hause hatte und den Klappentext gelesen habe, dachte ich erst, ich habe irgendwie überhaupt gar keinen Bock. Also ich bin da die ganze Zeit drumherum getigert und habe es nicht in die Hand genommen und irgendwann musste ich, weil ich dachte, sonst schaffe ich es nicht bis heute. Weil ich manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich glaube, es ist mehr so dein Genre als meins, manchmal bin ich ein bisschen müde von Männern, die aus ihrer Kindheit erzählen. Und davon gibt es eine Menge. Wir hatten auch schon ein paar hier im Podcast. Wir hatten Michael Ebert, wir hatten Edgar Selge, jetzt ihn, wir hatten vorletzte Woche Thomas Klupp. Also ne, so da gibt es eine Menge von und ich finde die Bücher an sich auch immer gut, aber ja, manchmal bin ich da so ein bisschen überdrüssig.
Darf ich ganz kurz rein? Vorne auf dem Titelbild sieht man, guckt man in so ein Auto rein und hinten sitzt so ein Knirps und der guckt relativ, also so eine Mischung zwischen traurig und genervt. Und ich habe immer gedacht, das ist er selbst, dieser Arno Frank, und habe dann nochmal nachgeguckt, das ist irgendein Foto. Aber als ich dieses Buch gesehen habe, also als ich dieses Bild gesehen habe, wollte ich das Buch eigentlich nicht lesen, weil ich nicht was lesen möchte, in dem Kinder leiden müssen. Und das nur kurz dazu, also es ist natürlich nicht so ein verrücktes Buch, aber es hat schon auch große amüsante Anteile, zumindest im ersten Drittel und so. Und jetzt halte ich die Klappe.
Genau. Weil dieses Gefühl, was ich dann hatte vorher, ich dachte, ich habe nicht so richtig Lust. Ich brauchte ein bisschen, um das abzulegen, aber je weiter ich in dem Buch gekommen bin und vor allem dann in der zweiten Hälfte, habe ich gemerkt, okay, das ist wirklich eine ganz, ganz krasse Geschichte, die hier erzählt wird, die im Verlauf dann auch irgendwann nichts mehr zu tun hat mit einer ganz normalen Familiengeschichte, die einfach irgendwie ein bisschen vermurkst ist, sondern das ist hier schon sehr viel mehr. Dabei ist es tatsächlich die Geschichte einer Familie, erzählt aus der Sicht des ältesten Sohnes, der aufschaut zu seinem Vater, von dem man beim Lesen ganz schnell weiß, wir haben es hier mit einem wirklich lupenreinen Hochstapler, einem, ja, kann man auch so sagen, Kriminellen zu tun. Und du hast es gerade schon gesagt, das muss man von vornherein wissen. Es ist ein autobiografisches Buch, also Anne Frank kann man hier, glaube ich, schon ziemlich mit diesem Erzähler gleichsetzen. Jürgen ist der Name seines Vaters und in diesem Buch zumindest. Und er träumt vom ganz großen Erfolg, von einem Arsch voll Geld. Dieser Ausdruck fällt sehr häufig in dem Buch. Nur leider verkauft er Ende der 70er Jahre nur Gebrauchtwagen in einem Dorf bei Kaiserslautern. Also mittelmäßiger Erfolg. Das soll sich aber bald ändern. Deswegen macht er sich selbstständig und vertickt dann lauter Zeug für zu viel Geld, das eigentlich niemand braucht. Aber er sagt an einer Stelle zu seinem Sohn, es steht jeden Tag ein Dummer auf, man muss ihn nur finden oder besser noch, sich von den Dummköpfen finden lassen.
Die Stelle habe ich mir auch ausgesucht, genauso.
Und genau das fasst die Mentalität dieses Mannes so gut zusammen, weil er ist nicht nur selbstbewusst, sondern absolut größenwahnsinnig. Und das kann dieser Sohn nicht sehen, weil er eben noch ein Kind ist und man als Kind erstmal ganz naiv denkt, das, was die Eltern machen, das ist richtig und die sind sowieso die Allergrößten. Und so wirkt es dann auch erstmal auf den Erzähler und seine kleine Schwester Jeannie, als die Eltern eines Nachts ihre drei Kinder, also es gibt noch ein Baby, in den Mercedes-Kombi setzen und mit ihnen nach Frankreich fahren. Nacht- und Nebelaktion im Gepäck. 300.000 illegal erwirtschaftete, in Anführungsstrichen D-Mark. Der Vater hat das Geld veruntreut und macht sich damit auf, mit seiner Familie an die Côte d'Azur, irgendwo zwischen Antibes und Cannes, in ein Leben voller Saus und Braus, Villa mit Pool, teure Geschenke, fette Sportkarre. Die Kinder gehen auf eine Privatschule voller Diplomatenkinder. Der Sohn bekommt ein Moped geschenkt. Die kleine Schwester hat irgendwann das Gefühl, ihre Eltern hätten einen Zauberstift. Das ist der Mont Blanc, der goldene des Vaters, mit dem alle Produkte, die sie in der Zeitung einkringeln, Wirklichkeit werden, weil eben die Eltern das Geld raushauen ohne Ende. Und obwohl die Geschwister in der Geschichte immer noch irgendwie alles glauben wollen, was der Vater ihnen in seiner Welterklärerstimme so erzählt, wissen sie tief im Innern immer mehr, dass es so nicht weitergehen wird. Und das wissen wir beim Lesen auch schon viel früher als die beiden, glaube ich. An einer Stelle, als der Vater aus dem Casino kommt, weil er irgendwann dann auch anfängt zu spielen und das ist dann sein neuer großer Plan, wie er das Geld vermehrt und den Arsch wieder voller Geld bekommt, auch als es weniger wird, und seinen Sohn in diesem Sportauto abholt, sagt der, also der Arno, der Erzähler, niemand weiß, woher mein Vater kommt. Er könnte ein jordanischer Scheich sein, ein italienischer Schauspieler, ein belgischer Politiker. Niemand ahnt, dass er vor ein paar Monaten noch Gebrauchtwagen verkauft hat in der Pfalz. So wie damals in der Ausfallstraße in Kaiserslautern niemand ahnen konnte, dass dieser Verkäufer bald ein gemachter Mann sein würde, der sich in einer luxuriösen Welt aus venezuelanischen Tropenhölzern, afghanischen Teppichen und kongolesischen Diamanten bewegt. Wie fühlt es sich an, mein Vater zu sein? Im Penthouse der Pyramide, wo Geld flüssiges Spielzeug ist und der Zufall in Form einer winzigen Kugel über ganze Vermögen entscheidet. Und ganz kurz darauf ist nichts mehr da vom Vermögen. Die Polizei steht vor der Tür, ein neuer Plan muss her. Es geht nach Portugal ins letzte Loch und von da an immer tiefer rein in eine wirklich dramatische Flucht. Der Vater sagt, er habe wieder einen Plan, die Kinder glauben das, aber plötzlich ist da ein Leben voller Armut und Hunger, Angst und Ekel, die Kinder können nicht mehr zur Schule, ihr Alltag ist wirklich nur noch Überleben und Wimmern und Verstecken. Und nach wird den Kindern dann auch klar, der Vater ist ein Lügner, der sich immer tiefer, man kann es nicht anders sagen, in die Scheiße reitet. Und eine letzte Stelle will ich noch vorlesen, weil ich die so bezeichnend finde. Da hat sich die Familie in ein Hotel geflüchtet, was sie überhaupt nicht bezahlen können. Also auch da wird einfach nur das Hotelpersonal über den Tisch gezogen. Der Vater liegt genussvoll in einer vollen Badewanne und Anne Frank schreibt, lange schon habe ich aufgehört zu zählen, wie oft wir angekommen sind. Und doch kann ich jedes Mal aufs Neue diesem wohligen Gefühl der Geborgenheit so wenig misstrauen wie einem duftenden Vollbad. Ich weiß, dass das Wasser früher oder später kalt sein oder ablaufen wird. Wenn die Wanne in diesem Augenblick aber voll und warm ist, dann genügt das. Mehr kann man nicht verlangen. Allein die Wanne selbst ist schon ein Wunder. Die Kunst ist reinzukommen. Alles Weitere wird sich weisen. Ja, und dass es das irgendwann nicht tut, beweist diese Geschichte, die am Ende wirklich kaum zu übertreffen ist an Dramatik. Auch da sagen wir natürlich nicht, wie es ausgeht. Aber ich fand's vor allem hinten raus so rasant und so bewegend, vor allem mit dem Wissen, dass das stimmt. Also ich habe mir dann auch ein längeres Interview mit Arno Frank angehört. Im Nachtcafé war der bei Michael Steinbrecher zu Gast und hat eine halbe Stunde quasi sein Leben nacherzählt. Und das nochmal so aus seinem Mund so zu hören, dass das wirklich alles stimmt, fand ich schon irre. Und habe mir danach fast gedacht, obwohl das ein toll geschriebener Roman ist, wirklich toll, vielleicht hätte ich es als Sachbuch, als Biografie auch noch lieber gelesen. Nicht aus dieser Kinderperspektive erzählt, obwohl er es auch gut macht, sondern von ihm heute, wie er drauf zurückblickt. So. Aber die Geschichte ist irre.
Ja, du hast es eben auch schon gesagt, dass er wirklich toll schreibt. Es gibt eine Stelle, ganz am Ende kann man das erzählen. Ich glaube schon. Der Vater sitzt im Knast und er ist in der Schule und sie brauchen für alles Anträge, weil sie auch kein Geld mehr haben. Sie müssen sich alles leihen und es ist also wirklich ein dramatischer Abstieg. Und er kann vom Klassenzimmer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in diesen Gefängnishof runtergucken und dann, er versucht sich anzupassen in der Klasse und dann schreibt er, ich gehöre nicht mehr dazu. Ich sollte anderswo sein, aber ich weiß nicht wo.
Ja.
Und das fand ich, also ich finde, dass dir das so toll, ich hatte mir kurz überlegt, wir wollen ja auch das Thema Scham machen, ob das nicht auch ein Buch zum Thema Scham gewesen wäre. Aber ich finde Scheitern besser, weil er scheitert ja auch, dieser Junge scheitert ja auch mit seiner Kindheit und seiner Jugend. Also es würde mich sehr interessieren, ich weiß nicht, ob er das in dem Nachtcafé erzählt hat, ob er nicht einfach auch eine Therapie machen musste, um einfach zu erzählen, wie er auf seine Kindheit und Jugend blickt, ohne dass er die ganz große Trauer ist. Ne?
Also er wirkte in dem Interview sehr aufgeräumt irgendwie, manchmal so ein bisschen distanziert, aber schon auch offen. Also er hat sehr offen erzählt und hat auch schon gesagt, dass dieses Buch, du hast am Anfang gesagt, er muss Mut dafür gehabt haben. Und das lässt er da so ein bisschen anklingen, weil der Moderator ihn dann fragt, ob er jemals, nachdem der Vater dann festgenommen wurde, also sie wurden wirklich über all die Jahre von der Polizei gesucht, Interpol war hinter denen her und also wirklich heavy stuff. Und als er dann ins Gefängnis kam, erstens, wie das für ihn war und zweitens, ob er dann irgendwann juristisch aussagen musste gegen seinen Vater und irgendwie als Zeuge geladen wurde. Und hat er gesagt, war dieser Moment, als er dann hinter Gitter kam natürlich, und das merkt man auch im Buch, das Schlimmste, was passieren konnte, weil davor hatten ja alle in der Familie immer Angst, allen voran dann auch die Mutter. Andererseits war es für alle auch eine riesige Erlösung, weil diese ganze Flucht hatte ein Ende. Und er hat gesagt, er hat nie juristisch gegen ihn ausgesagt, aber er hat das Gefühl, dass er sich mit diesem Buch quasi als Zeuge gegen seinen Vater wendet. Und hat dann aber auch gesagt, dass er erst durch dieses Schreiben und sich damit beschäftigen das Ganze auch als Entführung bezeichnen kann.
Ja.
Also beim Nachtcafé stand zum Beispiel im Untertitel, in dieser Bauchbinde, stand auch immer unten drunter, Arno Frank wurde mit 13 Jahren von seinem Vater entführt.
Mhm.
Und so extrem merkt man es gar nicht beim Lesen. Aber natürlich, er war dann dem ausgeliefert, was sein Vater da an kriminellen Handlungen plant. Hatte als Kind keine Möglichkeit, da rauszukommen, sich irgendwie an andere Menschen zu wenden, weil die gab es nicht. Die haben die total isoliert. Also es ist schon extrem dramatisch und ich wünsche ihm, dass er das irgendwie professionell aufarbeiten konnte, weil ich glaube, das muss man.
Ja, er hat ein ganz tolles zweites Buch geschrieben im letzten Jahr. Das heißt Seemann vom Siemener. Seemann ist so eine Figur, die man beim Turmspringen springen kann. Und vom Siemener, das ist halt am Sprungturm. Das war aber in der Geschichte ist der Sprungturm gesperrt, weil da jemand dramatisch verunglückt ist. Das ist ein ganz schönes, ein ganz feines Buch. Und er ist einfach ein genialer Autor. Also ich würde jedes Buch von ihm empfehlen. Also auch diesen Seemann vom Siebener.
Ja, also auch hier hat man schon gemerkt, das ist jetzt nicht jemand, der mal seine Lebensgeschichte erzählt, sondern das ist schon auch literarisch echt gut aufgearbeitet und trotzdem total zugänglich. Aber wie gesagt, ich glaube, so eine Biografie von dem hätte einem das vielleicht noch ein bisschen näher aus der heutigen Sicht gebracht. Dann hätte er sich das gespart, immer in diese Kinderperspektive springen zu müssen. Wobei die auch viel ausmacht natürlich von dieser Geschichte. Diese Mischung aus Naivität und dann doch erwachsener Distanz, die er dann da ja heute mit reinbringt.
Ich glaube, genau das, was du jetzt wunderbar beschrieben hast, ist, wäre in einem Sachbuch, wäre das verloren gegangen. Also gerade dieser persönliche Ton und dieser Stolz auch auf den Vater und später die Not. Und ganz am Ende kommt er nochmal mit seiner Mutter zusammen und sie erzählt ihm aber in ganz dürren Worten, warum sie das eigentlich ausgehalten hat und was man daraus irgendwie schlussfolgern kann, dass die Mutter das auch mitgemacht hat, weil sie auch daran geglaubt hat. Mhm. Also weil sie diesen Mann geliebt hat und weil sie zu ihm aufgeschaut hat. Und dieser wunderbare Titel. So, und jetzt kommst du. Das ist ja, das beschreibt an einer Stelle, das ist wie ein Deckel auf den Top. Wenn der Vater gesagt hat, und der hat auch nicht gesagt, so, und jetzt kommst du, sondern er hat gesagt,
so. Und jetzt kommst du.
Genau, und jetzt hast du eigentlich noch irgendwas dazu zu sagen, weil ich habe doch recht. Und das beschreibt sie auch am Ende. Also ich finde gerade der Schluss, der ist wirklich sehr berührend und also es ist sehr fein geschrieben.
Sehr fein geschrieben. Ja, ist auf jeden Fall ein Tipp. Guck mal.
Mensch, Maya.
Die zwei... Nicht gescheitert an unseren Buchtipps auf jeden Fall.
Wird Zeit, dass das mal wieder passiert. Ja,
es wird kommen.
Bin ich auch sicher. So, jetzt kommt unsere berühmte Rubrik.
Eine Frage, zwei Seiten.
Und es kommt eine Frage von Maike. Hallo ihr beiden, mich interessiert, in welcher Geschwindigkeit ihr Bücher lest. Mir ist aufgefallen, dass es mindestens zwei unterschiedliche Lesarten gibt. Einige Menschen lesen unglaublich schnell und fliegen quasi über die Wörter, während andere langsamer lesen. Bei mir ist es so, dass ich mir das Buch in meinen Gedanken selbst vorlese und das dauert eben entsprechend lange. Wie ist das bei euch? Wie ist das bei dir, Mona?
Ich habe mich irgendwie nie so damit beschäftigt, wie genau ich lese. Also ich wusste, es gibt verschiedene Lesetechniken und habe mich jetzt dann nochmal genauer da so ein bisschen reingefuchst und finde es viel spannender, als ich dachte. Aber kann dir gar nicht genau sagen, wie ich lese. Was ich sagen kann, ist, dass Lesen, wie glaube ich alle Dinge, die man macht im Leben, etwas ist, an das man sich gewöhnt und auch der Körper und die Augen sich gewöhnen und man wird glaube ich automatisch besser, wenn man es überhaupt so gewichten kann und will, wenn man es viel macht. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ab dem Punkt, wo ich wirklich auch beruflich viel, viel mehr gelesen habe, bin ich maximal besser geworden im Vorlesen. Also wenn ich jetzt mal so Kindern oder so irgendwas vorlese oder Abschnitte vorlesen muss. Vorher bin ich viel mehr so darüber gestolpert und jetzt sind meine Augen viel mehr an Buchstaben gewöhnt und so weiter. Aber ob ich jetzt besonders schnell lese oder nicht, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, das hängt auch ganz doll davon ab, in welcher Situation ich lese. Liege ich im Urlaub am Strand und lese privat ein Buch? Oder muss ich hier so und jetzt kommst du in zwei Tagen durchlesen, weil ich das so lange hingeschludert habe? Dann weiß ich auch, wie es funktioniert, das schneller zu lesen. Wie ist es bei dir?
Genauso. Also ich habe noch vielleicht die Eigenart, dass ich manchmal, ich glaube, das habe ich hier auch schon ein paar Mal gesagt und eben ja auch schon gesagt, so großflächig, also großflächig heißt mal so eine Seite drüber weglese. Also wenn einer im Wald unterwegs ist und eine besonders schöne Buche entdeckt, also in Schlaf des Bruder, da war sehr viel große Fläche für mich dabei. Weil wenn der dann im Wald ist und irgendwann habe ich es begriffen, wie toll die Birke ist, da kann ich dann schon mal großflächig drüber hinweg lesen.
Aber machst du das, also das ist ja jetzt dann was Berufliches, was du lesen musst. Die wenigsten, die uns jetzt zuhören, müssen ja Bücher beruflich lesen oder dürfen beruflich Bücher lesen. Wenn du jetzt privat einfach für dich im Urlaub ein Buch liest, passiert dir dann...
Ich lese nicht.
Ja, ich habe es auch gerade gemerkt beim Fragen. Aber so ein Buch, du hast ja manchmal, hast du ja auch schon gesagt, so Bücher, die du dir extra hinlegst, da freust du dich dann auch drauf, wenn du die weiterverwerten kannst für eine Sendung. Aber das sind Bücher, die du privat auch lesen würdest. Überspringst du dann da auch oder liest du da auch großflächig oder ist es da voller.
Also wenn da Birken drin vorkommen oder Wald oder wenn das Meer über anderthalb Seiten ans Ufer rauscht, dann ist auch wieder großflächig. Ich habe gemerkt, ich muss für eine Literatursendung, die ich beim WDR mache, muss man so Textpassagen rausnehmen für die Sprecher. Also da sind so Lesepassagen dann in der Buchempfehlung drin. Und das muss ich selber machen. Und dann muss ich mir gucken, was nehme ich raus. Und das ist nicht viel. Das ist vielleicht maximal eine Dreiviertel also Computerseite.
Wolltest du gerade Schreibmaschinenseite sagen?
Wollte ich gerade sagen. Aber ich habe schon lange keine mehr. Ich kann mit einem Rechner umgehen. Und dann merke ich, du musst ja Satz für Satz schreiben. Und dann wird mir oft bewusst, wie schön manche Sätze sind, über die du, ich will gar nicht sagen hinwegliest, aber die du ganz schnell konsumierst irgendwie. Und wie viel Leben und wie viel Liebe dann auch in solchen Sätzen steckt. Und dann ist manchmal so eine Idee-Scham dabei, dass ich so denke, Mensch, Schwester, man ein bisschen mehr. Aber ich widme Büchern schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Und das ist mir auch aufgefallen bei Lesungen, wenn ich mit meinem eigenen Buch unterwegs bin, da musst du ja zwangsläufig kürzen, auch damit das so Sinn macht. Und ich denke manchmal,
die gekürzte Version ist eigentlich besser.
Genau. Genauso geht dir das mit deinem Buch auch so. Und dann denke ich, warum habe ich das gemacht? Weil ich unbedingt auf 220 Seiten kommen sollte? Oder was war eigentlich der Grund? Ne?
Also spannend. Aber also was mich so wundert bei diesem ganzen Thema, ich glaube, deswegen habe ich mich damit auch privat noch nie beschäftigt, dass Schnelllesen sowas Gutes ist und Langsamlesen eher von Menschen als was Negatives angesehen wird. Also jetzt auch in Maikes Nachricht schwang auch für mich schon wieder sowas mit. Ich spreche das in meinem Kopf mit, deshalb bin ich so langsam. Aber vielleicht bist du auch einfach sehr viel achtsamer beim Lesen als andere. Und trotzdem kann ich natürlich auch den Wunsch verstehen, da ein bisschen Schwung reinzubringen, um auch einfach ein bisschen mehr vielleicht nicht zu schaffen. Das klingt schon wieder nach so, ich will was erreichen, aber um mehr lesen zu können und nicht so lange mit einem Buch zu verbringen. Deswegen, ich habe mich da nochmal so ein bisschen reingefuchst, es gibt ja so Tipps oder so Speed-Reading-Anleitungen auch, was man machen kann, um ein bisschen schneller zu lesen. Hast du dich da mal irgendwie mit beschäftigt?
Das habe ich nicht, aber ich habe mir gerade überlegt, ob wenn eine Geschichte sehr, sehr spannend ist, also wie zum Beispiel, so, und jetzt kommst du, da finde ich schon, dass am Ende, ich meine, da sind viele Höhepunkte drin, aber am Ende möchte man eigentlich, dass die Polizei die endlich kriegt, damit die Kinder nicht mehr so leiden müssen. Und da frage ich mich, wenn das wirklich also so in die richtig spannende Phase geht, ob sie das sich in Gedanken auch noch weiter leise vorliest oder ob sie da schon schneller, also ob das Tempo anzieht.
Ich glaube, wenn das einmal die Art ist, wie man liest, wie man liest. Und ich finde das jetzt spannend, diejenigen, die sich damit auch noch nie beschäftigt haben, ihr könnt das ja mal testen beim nächsten Mal, wie ihr eigentlich lest. Weil das ist ja was, das lernen wir irgendwann, dann machen wir es und dann ist das für immer so. Aber da gibt es tatsächlich so ein paar Tipps. Erstmal vielleicht die, was man nicht tun sollte, wenn man ein bisschen schneller lesen will. Nämlich zum einen das Mitsprechen im Kopf. Also wirklich versuchen, die Stimme im Kopf auszuschalten. Und es gibt wohl auch Menschen, die murmeln das wirklich mit. Das bremst natürlich total auch das nicht. Dann zurückspringen, auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, oder habe ich jetzt irgendwas nicht verstanden, ruhig auch mal den Mut haben, weiterzulesen, weil man oft einfach wieder reinkommt und dann merkt, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Man soll aber auch nicht versuchen, eigentlich das, was du machst, so ganze Abschnitte zusammenzufassen mit einem Blick drauf, weil, das habe ich jetzt auch gelernt, unsere Augen können in einem Winkel von 5 Grad scharf sehen. Und wenn man dann das irgendwie zusammenmixt mit dieser typischen Entfernung von 35 bis 40 Zentimetern zu einem Buch, dann kommt dabei raus, dass die Augen 3 bis 3,5 Zentimeter eines Textes, das sind so 2, 3 Worte, je nachdem, wie groß es geschrieben ist, dass man das erkennen kann. Und das ist der Sinnabschnitt, den man immer erfassen soll. Also das Beste, was man machen kann, ist, sich zu trainieren, dass man immer so 2, 3 Worte auf einmal liest.
Ah ja. Okay.
Und das ist
spannend.
So das, womit man am schnellsten dadurch springt. Dann eben vorwärtsorientiert lesen, vertrauen darauf, dass nicht jeder Satz unbedingt auch nötig ist und keine Hilfsmittel zur Hand nehmen, wie Stifte oder Finger. Manche gehen ja auch mit dem Finger so lang. Mhm. das bremst auch. Aber das ist ja alles nur, wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte mal gucken, wie schnell oder langsam lese ich und was kann ich da tun. Es gibt auch online so Tests, womit man testen kann, wie schnell man liest. Habe ich auch noch nie gemacht. Und ich finde es immer am allercoolsten, wenn man in was reinkommt, was ich das Reader's High nenne. Also wie das Runner's High, nur Reading wise. Also wenn man gar nicht mehr darauf achtet, dass man ja überhaupt liest.
Genau, das geht mir
einfach
oft so.
Durchrast.
Das ist toll, das ist ein tolles Gefühl, finde ich auch. Also wenn man einfach wissen will, wie die Geschichte weitergeht, ja, das mag ich auch sehr.
Und was wir halt wirklich manchmal brauchen, ist so ein bisschen dieses, ich glaube, das hat auch einen Namen, ich habe es irgendwo notiert, die Vorausschautechnik. Also einfach auf eine Seite gucken oder Seiten durchblättern und erfassen, worum es in dem Text geht, ohne zu lesen. Das ist kein Lesen, diese Technik, sondern das ist wirklich durchskippen, wenn man zum Beispiel ein Buch anliest, ob es thematisch überhaupt was für einen ist oder so. Sowas kann man auch trainieren. Also wenn man sich da mal mit beschäftigen möchte, das Internet bietet da eine Fülle und es gibt auch ganz viele Bücher dazu, die einem schnell lesen lernen. Wenn man das möchte, dann...
Mir fällt gerade auf, aber das ist nur unter uns, dass ich manchmal, wenn ein neues Buch da ist, also wenn ich es lesen möchte oder muss, weil Mona es empfohlen hat, dass ich dann auch so durchblätter und dann denke ich, oh Gott, da ist ja überhaupt keine direkte Rede drin. Das dauert ja doppelt so lange.
Aber wenn du sagst, es ist nur unter uns, muss ich das dann rausschneiden oder darf ich das drin lassen?
Das hören ja nicht so viele, das hören ja nur 2 Millionen. So. Nächste Folge. Ich schäme mich jetzt ein bisschen. Da geht es um Scham. Deine Empfehlung, Mona?
Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, wir reden über Scham und mein Buch, das klingt jetzt, als hätte ich mir gar keine Gedanken gemacht bei dieser Auswahl, aber es heißt einfach Scham. Ich habe das vor kurzem gelesen in Marokko, als ich da alleine unterwegs war, fand es sehr, sehr gut, aber auch sehr heftig. Deswegen sage ich jetzt einmal in ganz klaren Worten, worum es geht, damit alle ein bisschen einschätzen können, was da auf sie zukommt. Es geht um Marie, die eigentlich ein super Leben führt, aber eines Tages wird sie von ihrem Chef ganz brutal vergewaltigt. Danach setzt er sie so stark unter Druck, dass sie niemandem davon erzählen kann, nicht mal ihrem Ehemann. Und wir erleben dann mit in diesem Buch auf wahnsinnig beeindruckende Art und Weise, wie ich finde, wie sie sich durch all ihre Scham, ihre Hilflosigkeit und ihr gigantisches Trauma verändert. Und zwar so weit, bis sie selbst zu einer Täterin wird. Das ist heftig. Ist heftig, bin ganz gespannt.
Meine Empfehlung heißt Seltsame Blüten von Donald Ryan. Wobei Seltsame Blüten, seltsamer Titel, aber das ist eine andere Geschichte. Und das ist ein Roman, bei dem man versucht sein könnte, an manchen Stellen einfach großflächig zu lesen, wenn die irischen Landschaftsbeschreibungen vielleicht doch etwas lang geraten. Wollte ich dir schon mal als Warnung mitgeben.
Du weißt, wie man jemandem ein Buch schmackhaft macht. Seltsamer Titel, langatmig.
Spielt in Irland und erzählt die Geschichte einer Familie, Pat und Kit Gladney und ihrer Tochter Moll, die ist 20 Jahre alt, lebt noch zu Hause, gut katholisch, also alles in bester Ordnung, bis eines Tages Moll spurlos verschwindet. Die Eltern sind verzweifelt, die Polizei hat überhaupt keine Erklärung, bis Moll dann 5 Jahre später wieder auftaucht und nicht erzählen will, was eigentlich passiert ist. Und dabei spielt Scham eine wichtige Rolle. Und das Tolle an diesem Buch finde ich, also wenn wir über das Thema reden, dass die Scham sich versteckt. Das finde ich gut. Wahrscheinlich wirst du beim nächsten Mal sagen, wie die Scham sich versteckt. Habt ihr es doch sofort gemerkt. Ja,
ja, oder du musst es uns dann erklären und das wirst du dann hoffentlich machen. Zum Schluss noch für uns junge Menschen, die hier zuhören. Es würde mich interessieren, wenn du jetzt mal so zurückschaust auf die Jahrzehnte, die du Lebenserfahrung sammeln konntest, dein ultimativer Obertipp zum Umgang mit Scheitern.
Nein, ich scheitere neu. Und also eine Idee Lebenserfahrung vielleicht, dass Scheitern nicht der Weltuntergang ist. Aber es kommt natürlich auf die Art des Scheiterns an. Und du hast es vorhin sehr schön gesagt, was wir da an Scheitern erzählen, das ist ja eigentlich Pipifax im Vergleich zu den Menschen, denen es die wirklich schlimme Situationen in ihrem Leben meistern müssen und sie nicht geschafft haben zu meistern und sie daran gescheitert sind. Ich habe mich vorhin gefragt, als du von dem Scheitern im Jahr 2019 erzählt hast, wie ich reagiert hätte, wenn ich deine Mutter gewesen wäre. Wie hat deine Mutter reagiert?
Ich habe, glaube ich, dann für mich einen Rat gesucht, eher bei Menschen, die auch so aus der Branche kommen und vielleicht, also denen ich vertraut habe, bei denen ich wusste, die geben mir jetzt nicht einen Rat, der so ein Gegenteilrat ist, weil sie sich freuen, wenn ich scheitere, sondern wirklich einen ehrlichen. Und da war unter anderem einer, hey, vielleicht brauchst du einfach jemanden, der dir zur Seite steht bei dem, was du machst. Wie wäre es mal mit einem Management? Ich hätte es spannender gefunden, wenn ich dich als Christine gefragt hätte, aus deiner professionellen Sicht, was du mir geraten hättest. Weil so eine Mutter ist natürlich, die will einfach nur, dass es einem gut geht, aber die hat ja gar keinen Einblick in diese ganze Welt, gar keine Insights. Aber dich habe ich ja teilweise auch schon, ich war zum Beispiel bei einem großen Casting im vergangenen Jahr und da habe ich meine Mama angerufen, meine Oma angerufen und dann habe ich dich angerufen. Und das war ein ganz anderes Gespräch natürlich mit dir, weil du auch schon ganz viele Castings in deinem Leben gemacht hast und einfach wusstest, wie sich das anfühlt, wenn es vielleicht auch nicht 100% gut läuft und es einem danach, dass man ein bisschen verwirrt ist im Kopf. Und das war ein Gespräch auf einer ganz anderen Ebene.
Aber ich habe bewusst Mama gesagt, weil da jetzt eine große Traurigkeit damit verbunden. Und ich frage mich, also wie man Menschen auffangen kann, die dann so traurig sind und eigentlich nichts mehr richtig zu fassen kriegen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass derjenige, der scheitert, selbst spricht. Und ich glaube, beim Erzählen von dem, was passiert ist, wird automatisch, ist so eine Selbstreinigung oder du automatisch gehst einen Schritt zurück und guckst und kannst Dinge besser einordnen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man mit sich selbst auch zu Rate geht und dass einem jemand dabei zuhört. Insofern ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit einer Therapie, das ist immer gut, weil man sich da ja auch, da ist ja keiner, der sagt, warum haben Sie das denn nicht so und machen Sie es doch mal so, sondern man kommt ja von selbst auf die Ideen.
Ja, und was, glaube ich, auch immer ein Rat ist, der mir geholfen hat in solchen Situationen, jetzt zum Beispiel von Seiten meiner Eltern, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht irgendwo anders eine auf. Auch das ist ein Floskelspruch, aber wenn man sich den beim Scheitern auch manchmal
richtig
vor Augen
und der
ruft, mir hilft der.
Ja, mir auch. Damit
gehen wir doch jetzt durch die Tür hier, oder? Die machen wir auf und zu und nächsten Dienstag
mal
wieder
gucken,
auf.
Mal gucken, was passiert. Okay, ich freue mich drauf. Danke,
ich
Mona.
Auch. Ciao. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.